Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Es geht heute um ein Schulfach, das jetzt ganz kurz vor den Zwischenzeugnissen an den Schulen nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, um den Religionsunterricht. Aber kürzlich hat das manchmal auch als Rallye belächelte Fach ganz prominente Fürsprache bekommen, von der Kanzlerin nämlich.
Ich bin nämlich der Meinung, dass Religionsunterricht in unseren heutigen Zeiten eher wichtiger als weniger wichtig ist.
Und wir fragen, was kann der Religionsunterricht leisten? Ist er unterschätzt oder überfrachtet? Das diskutiere ich gleich mit zwei Religionslehrern. Mein Name ist Gabi Hafner. Schön, dass Sie zuhören. Was kann der Religionsunterricht leisten? Ist er unterschätzt oder überfrachtet? Das wollen wir genauer herausfinden bei Einfachleben. Wir haben ja alle Erinnerungen an den Rallye-Unterricht und dass er eben wirklich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, welcher Lehrer, welche Lehrerin da vorne steht. Im Studio bei uns heute ist Alexandra Ogundke. Sie ist Religionslehrerin am Werdenfels-Gymnasium in Garmisch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Was unterrichten Sie noch außer Religion?
Also ich habe als Hauptfach noch Deutsch neben Religion und des Weiteren darf ich im Wahlkurs auch noch Musik unterrichten.
Und Sie sind engagiert auch für die Lehrerkollegen, wo genau?
Im KRGB, also im katholischen Religionslehrerverband für Religionslehrer und Lehrerinnen in Bayern, auf der Diözesanebene München und Freising und dann ist man gleichzeitig eben auch im Bundesverband tätig.
Und der zweite Gast ist Religionslehrer an einer Mittelschule in München, Christoph Joppich.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Ja, und schön, dass Sie tapfer den Kopf hinhalten quasi für alle Kollegen. Überrascht es Sie zu hören, dass Angela Merkel den Religionsunterricht für so wichtig hält?
Nein, es überrascht mich nicht. Jetzt nicht nur wegen ihrer politischen Provenienz, sondern sie hat es ja selber angesprochen in dem Zitat, im Religionsunterricht kommen Dinge zur Sprache, oder werden thematisiert, die vielleicht in anderen Fächern nicht so den Platz haben. Und von daher hat mich das nicht überrascht. In der Deutlichkeit ja, vielleicht.
Wir hören mal, was Sie nach dem Satz mit der Wichtigkeit, mit der grundsätzlichen Wichtigkeit des Religionsunterrichts noch weiter gesagt hat. Bei einem Empfang in Würzburg war das vor 2 Wochen ungefähr.
Weil es hier um Gewissens- und Herzensbildung geht, weil es hier um mehr geht als nur unser eigenes Leben, sondern auch den großen Zusammenhang unseres Lebens. Und wir spüren in diesen Zeiten auch, ich spüre es jedenfalls, dass wir immer wieder von Voraussetzungen leben, die wir selber nicht so schaffen können, sondern die in unserer Geschichte, in unseren Überzeugungen, unserem Glauben begründet sind und die uns ein Stück aus der Ist- und Ich-Bezogenheit herausführen. Und deshalb halte ich gerade Religionsunterricht für außerordentlich wichtig.
Steigt da irgendwie innerlich so ein Seufzer auf bei Ihnen und Sie denken, naja, es ist doch irgendwie ein bisschen viel, was wir da leisten sollen in unseren paar Stunden pro Woche?
Also mir hat besonders gut die Anmerkung mit der Herzensbildung gefallen. Also ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Religionsunterricht sein kann, dass einfach die Schüler zur Herzensbildung aufgefordert werden und der Schüler als solches auch im Zentrum stehen darf. Also ich glaube, das ist bei keinem anderen Fach so extrem der Fall, dass er wirklich den Schüler mit seinen Bedürfnissen und mit seinen sinnorientierten existenziellen Fragen einfach ins Zentrum unseres Religionsunterrichts stellen dürfen.
Würden Sie das auch so unterschreiben?
Unbedingt, unbedingt. Die 2 Stunden in der Woche, manche mögen sagen, es ist zu wenig, sind wirklich ein Ort, wo Themata angesprochen werden, die ja existenziell sind, von Fragen nach dem Sinn des Lebens über die Fragen nach dem Jenseits bis hin, gerade jetzt auch sehr aktuell, die Frage nach Menschenrechten. Wie stehen wir nicht nur als Christinnen und Christen, sondern überhaupt als soziale Gesellschaft zu den Menschenrechten? Wie gehen wir damit um? Also das sind Fragen, die, wie ich finde, unbedingt in der Schule ihren Platz haben müssen und gerade im Religionsunterricht, in der Reflexion der Theologie und des christlichen Glaubens da unbedingt ihren Platz haben.
Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Glaubensvermittler, Gesellschaftserklärer oder Pädagoge in Jesu Fußstapfen?
Also diese Phrase in Jesu Fußstapfen, glaube ich, trifft schon auf viele Religionslehrer zu. Also ich glaube, wir wollen den Kindern schon den Indikativ anbieten. Also wir wollen ihnen, glaube ich, was vorleben und nicht nur den Imperativ einfordern. Ich glaube, dass für uns Jesus da wirklich ein gutes Vorbild ist. Also weil der hatte einfach diese Korrelation aus Wort und Tat. Und ich glaube, wenn man das wirklich im Religionsunterricht umsetzen kann und den Kindern das vermitteln kann, dass man wirklich einen gelebten Glauben führt und nicht nur von ihnen etwas einfordert, wird. Ich glaube, dann bleibt man wirklich authentisch und dann ist man, glaube ich, auch glaubwürdig für die Kinder. Das erachte ich persönlich jetzt wirklich ganz essentiell.
Also man muss mit Haut und Haaren sozusagen immer für das einstehen, was man sagt.
Unbedingt. Also Authentizität ist das A und O. Und Kinder und Jugendliche haben ein wahnsinniges Gespür dafür, wenn das nicht echt ist, was sie mit den Kindern da machen, gerade im Religionsunterricht.
Ich glaube, damit haben viele der Erinnerungen, die man so hat, an ein manchmal etwas merkwürdige, komische, unfreiwillig komische Gestalten, die da im Religionsunterricht aufgetaucht sind, wahrscheinlich auch zu tun. Ja, und wir gehen gleich mal in die Praxis und lassen uns mal berichten, über welche Themen unsere Gäste gerade sprechen im Unterricht.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Haffner.
Zwischen Glaubensbasics und Gesellschaftsdebatte, was kann der Religionsunterricht leisten? Das wollen wir herausfinden im Gespräch mit Alexandra Ogundke und Christoph Joppich, Religionslehrer am Gymnasium bzw. an einer Mittelschule. Worum geht es denn gerade bei Ihnen im Unterricht? Vielleicht so ein Beispiel aus einer Klasse.
Also dann würde ich ein Beispiel aus meiner 5. Klasse jetzt erwähnen. Da machen wir gerade einen kreativen Schuhkarton. Das bedeutet, dass wir uns ein Feld aus einem religiösen, biblischen Kontext herausgreifen. Also bei uns ist jetzt gerade das Feld Ostern und die Kreuzigung Jesu. Und die Kinder dürfen sich in dem Kontext einfach überlegen, wo heutzutage einfach dieses Kreuz wichtig wäre. Also dieser Hoffnungsaspekt soll eingebettet werden einfach in ihren Alltag. Und dann kommen dann Beispiele wie Tierschutz oder Krankenhausaufenthalte und Ähnliches. Und so können die Kinder einfach Jesus und diesen Hoffnungsaspekt in ihren persönlichen Alltag verorten.
Und wo bleibt der Schuhkarton, wenn Sie das noch für uns auflösen?
Ja, also der wird als erstes in der Schule ausgestellt, haben wir einen Schaukasten dafür und dann dürfen ihn am Ende natürlich die Kinder auch nach Hause nehmen, was ihnen unglaublich wichtig erscheint.
Packen Sie auch manchmal was in Kartons?
manchmal ja. Wir hatten aus Kartons einmal eine Klagemauer in der Fastenzeit in der Schule aufgebaut, wo jeder Schüler, jede Schülerin das, was sie bewegt, momentan reinpacken kann und dann als Klagemauer in der Schule aufgebaut. Ja, was mir gerade wichtig ist in der 9. Klasse zum Thema menschenwürdig leben, über Menschenrechte. Wir hatten ja jetzt Ende Januar und jetzt auch erst gestern zwei wichtige Aktions- bzw. Gedenktage, der Holocaust-Gedenktag und gestern der Aktionstag gegen die Genitalverstümmelung an Mädchen. Wir erarbeiten dazu gerade auch eine Collage, die dann im Schulhaus ausgestellt wird. Mir ist es ganz wichtig, gerade den Jugendlichen in der 9. Klasse auch deutlich zu machen, dass die Frage der Menschenrechte nichts Abgehobenes ist, sondern Menschenwürde auch bei uns im Schulhaus beginnt. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um? Das bleibt nicht aus. Und es ist ein Thema, das die Jugendlichen sehr bewegt.
Wird es dann schwieriger mit diesen Themen, je näher es tatsächlich an den Alltag und ans Eingemachte bei den Schülern rankommt?
Natürlich. Also an meiner Schule, wir haben einen Migrationsanteil von 80%, gibt es natürlich immer Reibungen, wenn Menschen aus 32 unterschiedlichen Nationalitäten zusammenleben. Und dann ist immer die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wo bleibt der Blick auf unsere eigene Würde unterschiedlicher Religionen? Klar, dann wird's richtig spannend, ja. Also dann kommt auch Reibung auf und dann, finde ich, bekommt's auch seinen Sitz im Leben.
Und die Schüler sind dann immer noch ansprechbar oder gibt's dann so einige, die sich so ein wenig zurückziehen?
Naja, ich will jetzt hier mal nichts vormachen. Natürlich gibt's Schülerinnen und Schüler, die sich da ausklinken oder rausziehen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist klar. Aber man merkt, oder ich merke schon, an solchen Themen, da sind die schon dabei. Ja, also zumindest die meisten, weil das halt was ist, was sie betrifft.
Also selbst wenn da so ein Pokerface erscheint.
Ja, ist auch, für manche ist es auch ein Schutzfaktor, ist klar. Ja, also manche Themen werden auch sehr nah und da muss man auch ein Gespür als Lehrerin oder Lehrer entwickeln, wie weit kann ich insistieren oder nicht.
Wie lange sind Sie schon dabei als Religionslehrer?
Fast 30 Jahre.
Und bei Ihnen?
10 Jahre.
Mhm. Was ist Ihre Erfahrung? Wo sind die Schüler besonders erreichbar? Wo sind sie dann mit dabei?
Also ähnlich, wie Herr Juppig es schon jetzt gerade erwähnt hat, also wenn es die Lebenswelt der Kinder einfach betrifft, der Kinder und Jugendlichen, dann sind sie mit vollem Herzen dabei. Also wir haben jetzt einen Sponsorenlauf initiiert. Wir haben es fürs Prana-Projekt gemacht. Das ist ein Hilfsprojekt für Kinder in Indien. Dann sind die natürlich Feuer und Flamme, weil sie dann den Sitz im Leben spüren und auch wissen, warum sie jetzt einfach laufen oder warum sie sich einfach engagieren sollen. Wenn das nicht die Lebenswelt der Kinder betrifft, dann wird es eher schwieriger.
Müssen Sie als Religionslehrer sich besonders viel einfallen lassen und mehr bieten, eben als Lehrinhalte, um wirklich anzukommen? Denn ich stelle mir vor, diese Brücke ins Leben rein, die steht nicht immer so wirklich gut gangbar im Lehrplan gleich mit dabei.
Aber ich glaube, wenn man authentisch bleibt und wenn man das den Schülern noch ehrlich vermittelt, weil man auch eigene Grenzen spürt und vielleicht auch eigene Schwächen zugeben kann, ich glaube, dann bleibt man schon glaubwürdig. Und dann ist es meines Erachtens gar nicht mehr so schwer, weil Glaube ist einfach ein Wachstums- und Reifungsprozess. Und wenn Kinder merken, dass man da auch als Religionslehrer einfach einen Weg vor sich hat und den auch gehen möchte, gemeinsam mit den Kindern, dann, glaube ich, ist man schon glaubwürdig. Und dann nehmen sie es einen, glaube ich, auch ab, dass man so ist, wie man ist.
Kann ich nur unterstützen und unterstreichen. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man als Lehrerin oder Lehrer ankommt. Also das hat für mich immer so einen Beigeschmack. Ich glaube eher, dass man sichtbar ist für die Kinder. Also dass man als Mensch erkennbar ist, dass die auch merken dürfen, ja, auch als Religionslehrerin, als Religionslehrer gibt es Phasen im Leben, wo ich auch meine Zweifel habe und Schwierigkeiten habe. Also dieses Sichtbarsein, sich zeigen und auch deutlich machen, glaube ich, ist ein Geschenk, aber man muss auch ja was dafür tun oder sich damit auseinandersetzen.
Also viele Chancen, die man da auch hat als Religionslehrer, die es sonst nicht so gibt. Wie groß die Rolle von eigentlichen Glaubensthemen eigentlich noch ist im Religionsunterricht, das möchte ich von meinen Gästen gleich wissen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unterschätzt oder überfrachtet, was kann der Religionsunterricht leisten? Das fragen wir im Gespräch mit Alexandra Ogundke. Sie unterrichtet Religion an einem Gymnasium und Christoph Joppich, Religionslehrer an einer Mittelschule. Wie viel Wissen, wie viel Vorinformation und Leben in der Religion bringen denn die Schüler eigentlich noch mit? Sie sind 30 Jahre Religionslehrer. Haben Sie da große Veränderungen erlebt?
Ja, natürlich. Also man merkt schon, dass die gesellschaftliche Verwurzelung von Religion nicht mehr so gegeben ist wie vor 30 Jahren. Jetzt gerade ich unterrichte hier in München, gerade im großstädtischen Bereich merkt man das schon sehr deutlich. Also man kann jetzt als Religionslehrer nicht mehr voraussetzen, dass die Kinder mit den in Anführungsstrichen Basics vertraut sind, also sprich ein Kreuzzeichen können, die Grundgebete können oder so. Ja, es gibt viele, die haben durch den Grundschulreligionsunterricht natürlich eine gewisse Vorbildung, aber es wird von zu Hause in nicht mehr vielen oder nicht allen Fällen so gelebt, wie wir das vielleicht aus unserer Kindheit oder Jugend noch kennen. Also ich darf das sagen, ich bin schon älter. Aber das heißt nicht, dass da nichts möglich ist. Also ich empfinde es auch oft als eine Chance, weil die Kinder auch sehr unvoreingenommen kommen. Und im Lehrplan der Mittelschule ist in jeder Jahrgangsstufe sind natürlich auch Glaubensthemen und Glaubensinhalte vorgesehen. Und ich finde das auch richtig so. Ich persönlich habe nie ein Hehl draus gemacht und habe auch den persönlichen Ehrgeiz, wenn jemand nach 9 Jahren Religionsunterricht die Mittelschule oder die Volksschule, hätte man früher gesagt, verlässt, dann muss er Basics im Bereich Religion haben. Soll heißen, die Grundgebete können und kennen. Er soll sich in der Bibel zurechtfinden und er soll zumindest die groben Grundzüge unseres christlichen Glaubens kennen. Ob er sie anwendet oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Das habe ich auch nicht zu verantworten.
Also jedenfalls Leute, die, wenn sie bei ihrer eigenen Trauung vielleicht mal dann genau in der Kirche sind oder ja, bei ähnlichen Gelegenheiten,
wissen, was da passiert,
sich nicht total verloren genau fühlen. Ja, wenn man so die Zahlen nimmt, dann sieht man tatsächlich im Bereich der Grundschule sind 16% der Schüler, die inzwischen keine Religionszugehörigkeit mehr haben. An anderen Schulen sind es so rund 11%. Sie unterrichten ja eher im ländlichen Bereich. Garmisch hat genau sicher auch einen großen Einzugsbereich von den Schülern her. Ja. Ist es da anders?
Ich glaube schon. Also ich habe im Referendariat an einer Stadtschule in Augsburg unterrichtet und da war mir, wie beim Herrn Joppich, diese Diskrepanz oder die Homogenität innerhalb einer Klasse schon weitaus bedeutsamer als jetzt bei uns in Garmisch-Partenkirchen. Also da sind die Kinder einfach von ihren Gemeindestrukturen noch viel mehr im Glauben involviert. Auf der anderen Seite, ich glaube, da ist Religionsunterricht einfach ein Angebot. Ich kann keinem meinen Glauben aufzwingen, aber ich kann ihnen einfach ein Angebot bereitstellen und kann sie mit den Basics eben vertraut machen und sie immer wieder dazu einladen, selber darüber nachzudenken, also das, was ihnen gelehrt wird, einfach auch zu reflektieren und dann einfach nur hoffen, dass sie einfach auch was annehmen. Und ich glaube, da ist einfach auch so dieses Modelllernen ein ganz wichtiger Punkt, also dass ich ihnen als Religionslehrer hoffentlich irgendwie etwas mit auf den Weg geben kann und sie, wenn sie dann die Schule verlassen, irgendwie so den Eindruck haben, ja, das macht Sinn und das ist vielleicht auch so eine Lebensorientierung, die mir in meinem Leben hilfreich sein kann.
Also man braucht auf alle Fälle eine hohe Motivation. Gibt es denn noch Reste des klassischen Katechismusunterrichts oder Bibelkunde? Was ist da so Pflicht? Was ist die Kür?
Also ich gehöre noch zu der Generation, die klassischen Katechismusunterricht selber erlebt hat als Schüler. Nein, das gibt's also zumindest in meiner Schulart und ich glaube auch in anderen Schularten nicht mehr, dieses klassische Frage-Antwort-Modell, wo man auswendig lernen muss, ohne das überhaupt zu reflektieren. Das gibt's Gott sei Dank nicht mehr. Bibelkunde gibt's natürlich, ich sagte ja vorhin schon, sich zurechtfinden im Alten und Neuen Testament, auch über die Entstehung dieser Texte zu hören, über die zeitliche Einordnung, all das ist natürlich noch Thema und das ist auch gut so. Ja, aber natürlich immer reflektiert.
Kann man da irgendwie Größenordnungen nennen, wie viel Raum sozusagen dieser stärker an Bibel und Glauben orientierte Bereich des Unterrichts einnimmt und wie viel einfach so von der Lebenswirklichkeit, von gesellschaftlichen Fragen reinkommt?
Also wir haben im gymnasialen Lehrplan in jeder Jahrgangsstufe 5 Themen und ein Themenblock davon ist eben auch mehr oder weniger Bibelkunde. Es ist ja immer im Austausch mit der Lebenswirklichkeit der Kinder. Ich glaube, wenn der Religionsunterricht etwas bewirken kann, dann geht es ja gerade darum, dass wir die Kinder einfach abholen, da wo sie stehen, aber gleichzeitig auch ergreifen und damit sie verstehen, es geht um sie und das ist nicht irgendwie ein statisches Wissen, das vor 2000 Jahren in Jerusalem oder Bethlehem passiert ist, sondern es geht wirklich um sie, die sie jetzt hier als Mensch im Religionsunterricht stehen. Und in unserer Welt einfach.
Also Sie machen es den Schülern nicht so einfach, dass die sagen, oh ja, okay, jetzt kommt dieser Teil mit der Bibelkunde, jetzt hole ich mal mein Malzeug raus, sondern Sie fordern sie schon immer heraus, ja, dabei zu sein. Nach den Nachrichten interessiert mich, ob Religionslehrer eigentlich von ihren Schülern auch mit drängenden Fragen aus deren Leben konfrontiert werden.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Positiv, ein bisschen Blick in eine andere Richtung geleitet, waren auch vernünftige Menschen, die uns das damals beigebracht haben, sage ich einmal so in der Erinnerung. Nö, positiv.
Ja, ist unterschiedlich. Also zum einen von der Kirche her habe ich eine positive Erinnerung, aber im Unterricht hatten wir einen Pfarrer, der nicht sehr human mit uns umgegangen ist. Na, er war ungeduldig, er hat also die Kinder an den Haaren gepackt, wenn sie nicht so funktioniert haben, wie er das gerne gehabt hätte, ja.
Ich fand es sehr langweilig. Ich hätte mir alternativ Ethikunterricht zum Beispiel gewünscht. Der wurde leider nicht angeboten. Aber ne, wir mussten viel in der Bibel lesen. Als Jugendlicher macht das keinen Spaß.
3 Eindrücke vom Religionsunterricht aus 3 Generationen. Bei Einfach Leben berichten 2 Religionslehrer, zu welchen Themen sie Rede und Antwort stehen müssen. Ich bin Gabi Hafner und ich freue mich über Ihr Interesse. Was kann der Religionsunterricht leisten? Das ist unser Thema. Zwischen der Vermittlung von Glaubensbasics und Gesellschaftsdebatten, wo ist seine Aufgabe? Und die hat sich ziemlich, wie hat sie sich verändert in den letzten Jahren? Und wo ist seine Aufgabe? Sie hat sich jedenfalls ziemlich verändert in den letzten Jahren, sagt die Leiterin des Ressorts Bildung im Erzbistum, Dr. Sandra Krump. Ich bin Gabi Hafner und ich diskutiere gleich mit 2 Religionslehrern über die geänderte Rolle des Religionsunterrichts.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Hafner.
Unser Thema: unterschätzt oder überfrachtet, was kann der Religionsunterricht leisten? Im Studio sind Alexandra Ogundke und Christoph Joppich, Religionslehrer am Gymnasium bzw. an einer Mittelschule. Mit welchen Fragen kommen denn Schüler gerade zu Ihnen als Religionslehrern?
Also ich hoffe, dass Sie mit allen Fragen zu uns kommen können. Also ich glaube, wir vermitteln den Kindern und Jugendlichen schon, dass eigentlich gar keine Frage nicht existieren darf. Und ich glaube, dass man gerade als Religionslehrer sehr, sehr schnell Ansprechpartner für alle möglichen Probleme der Kinder und Jugendlichen. Also das hat nicht nur zwangweise etwas mit dem Religionsunterricht in der klassischen Form zu tun, sondern ich hoffe mal, dass wir wirklich Ansprechpartner für viele andere Probleme auch sind.
Ja, sehr häufig, natürlich geht es auch um existenzielle Fragen, gerade wenn es in Lebenssituationen ist, wo die Kinder erleben, die Eltern trennen sich oder es ist jemand gestorben. Oder in meiner Schule hat auch sehr stark die Sorge um meinen Ausbildungsplatz oder was wird werden nach der Schule. Also da, ja, so wie bei uns Erwachsenen eben auch, was uns auf den Nägeln brennt, auch wir haben ja Menschen, mit denen wir sprechen können.
Also ist die Seelsorgerrolle durchaus mit dabei. Ist in der Schule auch Raum, um so etwas wie Spiritualität anzusprechen oder Erfahrungen in dieser Richtung gemeinsam zu machen?
Also natürlich, also wir haben ja Schulgottesdienste, da ist natürlich ein sehr, sehr guter Raum, um diese Spiritualität wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und dann haben wir Morgenandachten, aber auch so in kleinen Elementen einfach innerhalb des Unterrichtes. Also sei es jetzt einfach durch einen Impuls am Anfang der Stunde oder durch einen Austausch, da kommt ja immer wieder die Spiritualität zum Anklang. Und gerade im Christentum ist es, glaube ich, sehr, sehr bedeutsam, dass wir dem Bedürfnis der Kinder da auch Gehör schenken. Denn so im Vergleich zu manch anderen Religionen wie Hinduismus oder Buddhismus, wo das ja einen ganz, ganz elementaren Stellenwert einnimmt, fehlt es uns ja manchmal, weil manchmal ist dieser Religionsunterricht im christlichen Sinne ja für Schüler scheinbar so kognitiv. Und wenn man ihnen dann zeigt, dass wir ja eine ganz, ganz große Bandbreite auch dieser Spiritualität bereithalten können, dann ist es, glaube ich, schon so, dass die Kinder da auch wirklich fruchtbar das annehmen wollen.
Wie ist es an der Mittelschule?
Da stehen wir natürlich nochmal vor anderen Voraussetzungen bzw. Herausforderungen. Ich sagte ja vorher, an meiner Schule haben wir einen Migrationsanteil von 80%. Das heißt, ich muss natürlich, was die spirituellen Angebote betrifft, die es bei uns natürlich gibt, Schulgottesdienste, wir machen die geprägten Zeiten wie Advent und Fastenzeit mit Morgenbesinnungen sichtbar und erlebbar. Aber die Angebote müssen halt in nicht nur ökumenischer, sondern auch interreligiöser Gastfreundschaft sein. Das heißt, es sind alle eingeladen und dürfen auch teilnehmen und viele tun das auch. Aber es setzt natürlich schon auch jetzt gerade von muslimischen Schülerinnen und Schülern voraus, dass sie solchen Angeboten auch ein hohes Maß an Respekt entgegenbringen. Und das funktioniert dann, wenn die auch sehen, dass wir ihnen Respekt entgegenbringen bei Formen des interreligiösen Lebens, wie wir, wenn wir Moscheebesuch machen oder einen Imam in die Schule einladen und so. Das ist halt die Lebenswirklichkeit, auf die wir jetzt auch als katholische Kirche in dieser Schulart treffen und der müssen wir uns stellen. Und ich finde das auch wichtig, weil das einfach das auch widerspiegelt, was die Kinder erleben.
Werden wir auch in der zweiten Stunde nochmal drauf eingehen, auf dieses Thema, das ganz wichtig geworden ist. Ja, und dann müssen Sie als Religionslehrer auch noch Noten geben. Würden Sie diesen Teil am liebsten weglassen eigentlich?
Also Religionsunterricht ist ja nach dem Grundgesetz wirklich zu einem ordentlichen Fach zählen. Das ist ja wirklich im Grundgesetz verankert. Insofern ist, glaube ich, diese Legitimation auch durch die Notengebung durchaus gegeben. Die Frage ist, ob man es weglassen soll oder nicht. Ja. Ich glaube, viele Schüler würden sich manchmal wünschen, dass man es weglässt, weil das dann scheinbar für sie einfacher wäre. Aber ich glaube, der Stellenwert des Religionsunterrichts, das darf sich natürlich nicht nur durch die Notengebung erschließen. Aber Noten gehören einfach mal zur Schule dazu. Und wenn Religion einfach ein ordentliches Fach sein möchte, dann muss man einfach mit dieser Legitimation beziehungsweise mit den Noten auch arbeiten. Und dann, glaube ich, gehört es dazu, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht möchte. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch manche Themen nicht mit Noten einfach bewerten, also Sexualität zum Beispiel oder Tod oder Ähnliches. Also da gibt es ja immer wieder Felder, die man dann aus der Notengebung natürlich herausnehmen kann, wo es einfach auch relevant ist, dass man es so macht.
Also da kann man einfach die Spielräume nutzen, die man hat.
Genau.
Ja, das ist immer ein großes Missverständnis von vielen Leuten, die sagen, ja, Religionsunterricht benote, ich kann doch nicht Frömmigkeit, Religiosität oder Spiritualität benoten, darum geht's ja nicht. Ich bin ganz bei Ihnen, Frau Gundke, solange der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach an der Schule ist, muss er auch benotet sein. Wenn wir selbst unser Fach nicht ernst nehmen, dann können wir auch nicht erwarten, dass es andere tun.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
eine neue Rolle für den Religionsunterricht zwischen Glaubensbasics und Gesellschaftsdebatte. Das ist unser Thema. Zu Gast Christoph Joppich, Religionslehrer an einer Mittelschule in München, und Alexandra Ogundke. Sie unterrichtet am Werdenfels-Gymnasium. Werden Sie von Ihren Schülern eigentlich auch mal gefragt, glauben Sie eigentlich alles, was Sie uns da erzählen?
Klar, natürlich. Natürlich wird man hinterfragt, und das ist auch gut so, weil dadurch auch eine Auseinandersetzung entsteht und ja, man über, mit Kindern und Jugendlichen über ganz wichtige Glaubensinhalte auch zur Sprache kommt. Und natürlich ist es auch so, dass man mit seinen Zweifeln und Anfragen, die man ja auch als Erwachsener hat, sichtbar sein sollte. Ja, also das schätzen die Kinder auch. Und ich glaube, wenn wir uns an unsere eigene Schulzeit erinnern, es ist doch nichts Schlimmeres als ein Lehrer, der alles weiß und alles kann.
Die Schüler wollen auch den Glauben des Religionslehrers anfragen. Also sie wollen das, sonst wäre Religionsunterricht kein Fach, wo es wirklich um Glauben geht, sondern eigentlich ja, mehr oder weniger ein wertneutraler, religionskundlicher Unterricht. Und wir stehen ja dafür, dass wir ein Bekenntnis haben. Und das fordern die Kinder natürlich auch ein. Die wollen wissen, woran wir glauben. Und wenn wir da, glaube ich, keine Antwort geben würden, dann wären wir einfach nicht mehr authentisch. Und ich glaube, das Allerwichtigste für die Kinder ist es, dass wir unseren Glauben ihnen gegenüber auch äußern. Also wir fordern es ja auch von ihnen ein, dass sie an bestimmten Stellen einfach mal reflektieren, wie ihre Haltung zu einem Punkt oder zu einem Thema einfach ist. Und wenn sie uns dann fragen und wir geben ihnen keine Antwort, ich glaube, dann haben wir wirklich als Religionslehrer versagt.
Ich kann mir aber vorstellen, je älter die Schüler sind, die da Fragen stellen, desto schwieriger ist es manchmal auch, die richtige Antwort zu finden oder dann sich wirklich hinzustellen und sagen, okay, jetzt muss ich auch wirklich darauf reagieren. Mhm. Denn Schüler spüren ja immer ganz gut, wo sie einen so ein bisschen auch an die Grenze bringen können.
Klar, aber also ich finde, das ist auch das Spannende an unserem Beruf, dass ich halt manchmal auch in Bruchteilen von Sekunden reagieren muss und schauen muss und auch Gott sei Dank keine Chance habe, mich zu verstellen. Ja, und dann entsteht einfach auch ein Gespräch auf einer sehr ehrlichen Basis. Dann merken die auch, aha, das ist auch ein Mensch, der seine Fragen hat oder seine Zweifel hat und jetzt nicht schon alles weiß oder für sich in Anspruch nimmt, alles zu wissen. Da passiert sehr viel auf der menschlichen Ebene, zwischenmenschlichen Ebene, und das finde ich gerade in unserem Fach auch eine ganz spannende Angelegenheit.
Können Sie sich da an eine Situation erinnern, wo Sie sich gedacht haben, oh Schluck, jetzt heute wollen Sie es aber wirklich wissen?
Ja, also ich hatte einen Zehntklass-Schüler, der, das sehen jetzt die Hörer nicht, ich bin Brillenträger, und der hat mich mitten im Unterricht völlig unvermittelt gefragt, ob ich denn meine Brille tragen würde, wenn ich eine Frau küssen würde. Und es kommt bei mir relativ selten vor, ich war baff. Ich wusste wirklich in dem Moment nicht, was ich sagen sollte. Und habe dann zu ihm gesagt, wenn du kommst am Ende der Stunde zu mir und sagst mir, warum du das wissen willst, und wenn du das ehrlich sagst, dann bekommst du von mir auch eine ehrliche Antwort. Und er kam, und das Rätsels Lösung war, er war selber Brillenträger und hatte das erste Mal eine Freundin, und er wusste überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll und mit seiner Brille und hin und her, und hat eben mich gefragt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich finde es ja toll, dass du deinen Rallye-Lehrer ins Vertrauen ziehst, auch wenn das Setting vielleicht nicht ganz so gut war. Also da sind das merke ich auch im Lauf der Berufszeit, das sind die Kinder hemmungsloser, in Anführungsstrichen. Ich will das nicht wertend sagen, geworden. Sie trauen sich einfach mehr. Wir hätten uns das als Schülerinnen und Schüler nie getraut. Ja. Ja. Aber ich finde es in vielen Dingen auch einfach gut, weil dadurch auch eine Gesprächsebene entsteht, in der vieles zur Sprache kommt, was sonst vielleicht nicht passieren würde.
Mhm. Also ich merke schon, als Religionslehrer muss man auch sehr sportlich sein, zumindest im Kopf. Ja, wir haben in der letzten Stunde viel erfahren darüber, welche Themen Religionslehrer heutzutage so mit unterrichten, wie sie ihre Schüler bei der Stange halten, wie sie glaubwürdig sind. In der nächsten Stunde fragen wir unter anderem, ob es wohl beim Religionsunterricht, so wie wir ihn heute kennen, in Bayern bleiben wird, wie er sich vielleicht verändern wird. Und nach den Nachrichten spreche ich darüber mit meinen Gästen. Wir freuen uns, wenn Sie weiter dabei bleiben.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Was kann der Religionsunterricht leisten? Das ist unser Thema zwischen der Vermittlung von Glaubensbasics und Gesellschaftsdebatten. Und wo ist seine Aufgabe? Sie hat sich jedenfalls ziemlich verändert in den letzten Jahren, sagt die Leiterin des Ressorts Bildung im Erzbistum, Dr. Sandra Krump.
Der Religionsunterricht ist auf Kinder getroffen, die religiös sozialisiert waren, die ein religiöses Leben aus dem Elternhaus kannten und die in ihren Pfarrgemeinden verankert waren. Die Gesellschaft hat sich gewandelt, der Religionsunterricht hat sich gewandelt. Das ist schon mal sehr positiv, dass man auf den Wandel, den man in der Gesellschaft bemerkt, positiv reagiert, den konstruktiv aufgreift.
Ich bin Gabi Hafner und ich diskutiere gleich mit zwei Religionslehrern über die geänderte Rolle des Religionsunterrichts. Religion ist in Bayern ein Pflichtfach. Jeder Schüler muss entweder den konfessionellen Religionsunterricht oder den Ethikunterricht besuchen. Und das muss man auch sagen, gerade der katholische Religionsunterricht ist insofern ein Erfolgsmodell, als inzwischen mehr Schüler diese Stunden besuchen, als katholisch getauft sind. Das ist in Bayern an allen Schularten so, außer am Gymnasium. Da gibt es so eine kleine Tendenz, die anders ist. Das ist doch ein echter Vertrauensbeweis, auch für Religionslehrer wie Christoph Joppich. Er unterrichtet an einer Münchner Mittelschule. Und Alexandra Ogundke vom Werdenfels-Gymnasium in Garmisch, willkommen nochmal in der Sendung.
Danke.
Dankeschön.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass auch Schüler in die katholische Religionslehre kommen, die gar nicht getauft sind?
Ich habe so meine Vermutungen, aber die kann ich natürlich nicht belegen. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass, das erlebe ich auch in meiner Pfarrgemeinde, dass es immer mehr Menschen gibt, die ihre Kinder erstmal nicht taufen lassen und sagen, mein Kind soll dann selber entscheiden, ob es denn als Jugendlicher oder Erwachsener sich taufen lassen will. Kann man jetzt denken, wie man will, drüber. Sinn macht es dann, und das passiert tatsächlich, wenn diese Kinder dann auch in den Religionsunterricht gehen, auf Antrag natürlich, um eben über den christlichen Glauben, jetzt in dem speziellen Fall über den katholischen Glauben, was zu erfahren und dann tatsächlich auch bewusst eine Entscheidung treffen zu können. Man muss schon auch ehrlich sein, die Zahlen kommen schon auch an dadurch zustande, dass es halt an manchen Schulen aus organisatorischen Gründen so ist, dass der Ethikunterricht zum Beispiel am Nachmittag stattfindet. Dann ist es für manche Kinder natürlich auch bequemer, in Religion zu gehen, weil es am Vormittag ist.
Hat die Religion eigentlich an Ihren Schulen einen Platz außerhalb der Religionsstunden? Wir haben schon ganz kurz mal die Schulgottesdienste angesprochen. Mhm. Gibt es da noch mehr?
Ja, natürlich. Also wir haben ja Kooperationen mit anderen Fachschaften, haben natürlich auch Fahrten, die wir gemeinsam mit anderen Fachschaften machen, also wie zum Beispiel in die Synagoge. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder Ereignisse, die die ganze Schulfamilie treffen und wo man dann als Religionslehrer einfach auch betroffen ist. Also wir hatten zum Beispiel einen Schüler, der bei dem Attentat in Paris ums Leben kam, also zwar ein ehemaliger Schüler, aber dennoch einer von unserer Schule. Und dann ist man natürlich als Religionslehrer gefordert und dass man dann auch ein Stück weit Seelsorger, weil man das natürlich dann in Andachten oder Ähnlichem aufgreifen darf.
Wie aktiv sind bei Ihnen die Schüler, wenn es zum Beispiel um die Vorbereitung der Schulgottesdienste geht?
Es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die Spaß daran haben, die gerne bei der Vorbereitung mit dabei sind, auch gerade im musischen Bereich. Die musizieren dann natürlich auch selber. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das geht auch fächerübergreifend. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die bei der Vorbereitung mittun, ihre Gedanken mit einbringen. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass das nicht so ein Kochen im eigenen Saft wird, sondern auch Außensicht dazukommt und die Leute mit ins Boot geholt werden. Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn Religionsunterricht sein Nischendasein oder sein Exotendasein an der Schule führt und sich nicht von sich aus selber auch vernetzt. Also da sind wir auch selber gefragt.
Und die Kollegen sind da auch offen?
Viele. Auch in der Kollegenschaft spiegelt sich unsere Gesellschaft wieder. Also ich habe auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Kirche und Religion gar nichts am Hut haben in ihrem privaten Bereich, aber was Schule betrifft, natürlich mit dabei sind und sagen, ja klar, das ist eine Sache, die die ganze Schule betrifft und da unterstütze ich dich. Ja.
Gibt es sowas wie einen religiösen Raum jetzt jenseits dieser Gottesdienste und dieser Projekte?
Also in unserer Schule haben wir leider noch keine Besinnungstage. Wir planen einfach nach Tessé einfach mal eine Woche mit Schülern zu gehen. Da hat man natürlich dann ganz, ganz intensiv gelebten Glauben vor Ort. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Meditationsräume und Ähnliches.
Da hat sicher auch die Entwicklung der Schulpastoral viel dazu beigetragen, die wir in den letzten Jahren gerade hier in der Diözese München und Freising gut vorangetrieben haben für alle Schularten, auch durch die schulpastoralen Zentren, die wir haben, die Schulen da in ihrer Arbeit unterstützen. Da hat sich wirklich viel getan und da bin ich auch froh drum, weil der Religionsunterricht dadurch auch nochmal eine andere Wahrnehmung, einen anderen Stellenwert bekommen hat in der Außenwirkung, aber auch von den Kindern und Jugendlichen her. Es gibt viele Schulen, die Meditationsräume haben. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn man nicht umgedacht hätte. Also wie wir es ja vorhin gehört haben, die Gesellschaft hat sich verändert, der Religionsunterricht hat sich verändert und hat auch in den Blick genommen, dass Schule ein Ort geworden ist, wo immer mehr Menschen immer mehr Zeit miteinander verbringen. Und die Zeit gilt es auch zu gestalten über den Unterricht hinaus.
Also ist der Raum eigentlich, den Sie besetzen dürfen, mit dem Sie arbeiten können, für Ihren Bereich größer geworden?
Ja, also wenn ich mich erinnere an meine Berufsanfänge Ende der 80er Jahre, da war das schon noch sehr klassisch aufs Unterrichten. Aber so dieses tatsächlich im Leben sein und das Leben auch teilen, hängt natürlich auch mit der Veränderung der Schule zusammen. Vor 30 Jahren endet die Schule im Normalfall um 13 Uhr. Wir haben heute an vielen Schularten eine Ganztagsschule. Die Kinder sind den ganzen Tag da.
Es ist also einfach mehr ein Lebensraum geworden. Und da gehört die Religion auch mit rein. Ja, und gleich geht es um die Frage, was die Kirche eigentlich von den Religionslehrern erwartet.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unterschätzt oder überfrachtet eine neue Rolle für den Religionsunterricht? Was kann er leisten? Wir haben schon gehört, eigentlich ist der Raum, in dem Religionslehrer arbeiten, sehr viel weiter geworden in den letzten Jahren. Und diese Religionslehrer im Studio sind Alexandra Ogundke und Christoph Joppich. Gibt es eigentlich mehr oder weniger klare Ansagen und Anforderungen, die auch doch von Seiten der Kirche an Sie herangetragen werden? Denn auch hier verändert sich ja vieles. Es gibt immer wieder neue Debatten. Das wird nicht immer sofort in den Lehrplan einfließen, aber man wird vielleicht trotzdem Erwartungen an Sie haben.
Es werden natürlich bei wichtigen Dingen, wie jetzt zum Beispiel Amoris Laetitiae oder andere, werden natürlich auch Fortbildungen dazu angeboten. Und natürlich sind wir schon jetzt nicht gehalten, aber das liegt ja auch in unserem eigenen Interesse, solche Dinge mit den Schülerinnen und Schülern auch zu thematisieren. Kommt natürlich immer auf die Schulart und die Altersstufe drauf an, das ist schon klar. Ansonsten unterrichten wir ja mit der bischöflichen Lehrerlaubnis, mit der Missio Canonica. Das heißt, wir sind natürlich der bischöflichen Weisung erst einmal gebunden. Das sieht aber jetzt im Berufsalltag nicht so aus, dass wir irgendwelche Direktiven bekommen, man muss das so und so machen, sondern wie jeder andere Lehrer und jede andere Lehrerin an der Schule ist für uns zuallererst mal der Lehrplan verpflichtend. Das ist unsere Richtschnur. Und Veränderungen werden natürlich durch Fortbildungen und andere Dinge aufgegriffen und dann implementiert.
Jetzt gibt es ja ein großes Thema, das an den Schulen ja durch die Veränderung der Schülerschaft aufgetaucht ist. Das ist das Thema Multireligiosität, Multikulturalität und Toleranz.
Wie schafft man Integration? Was sind Voraussetzungen für einen konstruktiven Dialog? Plötzlich taucht es auf und da sind natürlich Religionslehrkräfte als Experten für Religion, für religiöse Phänomene, wie geht man damit um, haben eine ganz wichtige Rolle an den Schulen.
Ja, Stichwort Übergang zu einer multikulturellen Gesellschaft, Respekt, Toleranz, Verständigung. Ist es tatsächlich so, dass das eigentlich Teil Ihres Unterrichts oder der Anforderungen an Sie an Religion als Religionslehrer geworden ist, doch sehr viel stärker als jetzt an Kollegen aus anderen Fächern?
Also an meiner Schulart ja, an der Mittelschule. Ich bin natürlich, oder wir sind schon nochmal sehr stark mit anderen Religionen, anderen kulturellen Kontexten konfrontiert als an anderen Schularten, das sein mag. Da ist man natürlich schon angefragt, das ist klar, ja, dass wir versuchen, dem auch Raum zu geben. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der konfessionelle Religionsunterricht unbedingt seinen Platz behalten muss, weil ich kann nur mich mit anderen auseinandersetzen, wenn mir meine eigene religiöse Identität bewusst ist.
Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns gleich noch intensiver beschäftigen wollen, ob es diesen konfessionsgebundenen Unterricht überhaupt weiterhin so geben muss. Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesem Thema Toleranz, Multireligiosität?
Diese Toleranzgedanken, die muss man den Kindern natürlich vorleben und das beginnt schon im Kleinen. Also wenn die im Klassenzimmer, in ihrer Klassengemeinschaft einfach nicht tolerant miteinander umgehen können, dann werden sie es außerhalb des Klassenzimmers auch nur sehr bedingt vollziehen können.
Und dieses Thema Toleranz gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften, anderen Religionen, ist das auch in Garmisch ein Thema, das wirklich der Alltag bietet? Oder ist es dann doch eher was bisschen Abstrakteres, was so ein bisschen weiter weg ist vom täglichen Leben?
Also jetzt wahrscheinlich nicht so wie beim Herrn Juppich, aber wir haben auch Übergangsklassen an unserer Schule, beziehungsweise Asylanten an unserer Schule. Und da ist natürlich dieser plurale Gedanke ein ganz, ganz wichtig und entscheidender, denn nur dann gelingt einfach die Gesellschaft.
Vielleicht kann ich es nochmal an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen, was Toleranz heißt. An meiner Schule gibt es eine nicht so kleine Zahl irakischer Christinnen und Christen, die bei mir im Religionsunterricht sind. Ist hochspannend, weil die auf Aramäisch, also in der Sprache Jesu, beten.
Ja.
Und die werden natürlich konfrontiert oder erleben täglich auch muslimische Mitschülerinnen und Mitschüler, häufig auch aus dem Irak, von denen natürlich jetzt im schulischen Alltag kein Konfliktpotenzial ausgeht, aber aus ihrer Heimat und ihrer Herkunftsgeschichte bringen sie natürlich mit, dass diese beiden Religionen dort nicht gut miteinander auskommen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und das fordert uns natürlich schon heraus. Ja, also das müssen wir auch thematisieren, das tun wir auch, ja, dass es hier dann möglich sein muss, friedlich miteinander zu leben. Ja, aber das ist durchaus eine Herausforderung, es gelingt auch nicht immer. Und das Gleiche haben wir auch mit muslimischen Schülerinnen und Schülern, die häufig von zu Hause geprägt eine große Aversion gegen das Judentum mitbringen, aus dem arabischen Raum. Also das ist auch etwas, was man feststellen muss und was auch thematisiert werden muss. Das ist eine Aufgabe für uns in der Schule, damit auch umzugehen.
Ja, mitten in einem Spannungsfeld.
Ja.
Ein Spannungsfeld ist es nicht mehr, aber immerhin ein spannendes Feld. In ein paar Minuten wollen wir sprechen über die Frage Religionsunterricht und Ökumene.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Haffner.
Wir beleuchten die Rolle des Religionsunterrichts und wie er sich verändert. Zu Gast sind zwei Religionslehrer von der Mittelschule und vom Gymnasium. Religio, Religion heißt ja Bindung, also diese eigene individuelle Rückbindung an eine religiöse Vorstellungswelt, die
ganz
braucht
genau.
Man. Ist das auch vielleicht schon eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktionieren kann in einer pluralen Gesellschaft, wo es eben auch Krisenzeiten gibt und ganz fremde Identitäten mit ins Spiel kommen?
Also auf der einen Seite hat der Juppich ja schon angesprochen, dass wir einen festen Standpunkt brauchen, um überhaupt tolerant wirken zu können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man nicht vergessen, wir glauben ja an etwas, was uns ergriffen hat. Also schon in der Apostelgeschichte steht ja, wir können nicht schweigen von dem, wovon wir gehört und was wir gesehen haben. Und insofern, dieses Religio meint ja auch, wir haben uns gebunden an diejenigen, die uns das glaubwürdig vermitteln wollen, dass da irgendwas unglaublich Faszinierendes passiert sein muss. Und wenn wir denen vertrauen, dann glaube ich, können wir das nicht losgelöst von unserer Überzeugung vollziehen, sondern dann geht es, glaube ich, über dieses statische Wissen hinaus einfach darauf, dass wir wirklich sagen, wir haben das Vertrauen, dass etwas unglaublich Ereignisreiches passiert sein muss. Und dann können wir dieses, glaube ich, dieses Vertrauen auch einfach vermitteln. Wenn wir jetzt nur statisch von Wissen sprechen, dann hat der Religionsunterricht, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz entscheidende Spitze verfehlt.
Es gibt auch Konzepte, die diskutiert werden. Davon haben Sie mir auch vorher schon berichtet. Also diesen Unterricht trotzdem pluraler zu gestalten, sprich dieses eng konfessionsgebundene stärker aufzulösen. Was gibt es da für Modelle? Gibt es da Erfahrungen?
Ja, es gibt Modellversuche in Baden-Württemberg, in Münster, im Kreis Lippe, glaube ich, war das, in anderen Bundesländern, die schon viel mehr diesem organisatorischen Druck eine Antwort geben mussten und die Konfessionalität aufzuheben. Da gibt es Modelle von Teamteaching, also wo evangelische und katholische Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam unterrichten oder im Wechsel. Dass man gemeinsam Modelle entwickelt, sich dann aber eben auch wieder aufspaltet in Bereiche, die eben ganz eigen für die jeweilige Konfession sind. Ich glaube, dass es da sehr darauf ankommen wird, so haben es die deutschen Bischöfe auch abgesteckt in ihrem Papier, dass man vor Ort schauen muss, was ist möglich. Das ist auch sehr stark personenabhängig. Ich bin ganz froh darum, dass es da jetzt nicht so starre Vorgaben gibt, sondern sehr deutlich signalisiert wurde, man muss vor Ort in den Schulen schauen, was möglich ist. Aber zumindest denken wir mal in die richtige Richtung. Das glaube ich schon. Konfessionalität ja, aber ökumenische Kooperation.
Heißt das auch, dass man in Bayern aufgrund einfach der Zahlen der Konfessionszugehörigkeit im Grunde davon ausgehen kann, dass es im Wesentlichen doch bei dem bleibt, wie wir es kennen?
Ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es eine Lösung für alles geben wird. Ich glaube schon, dass es große Unterschiede gibt in der Regionalität. Also ich glaube, im ländlichen Bereich, ohne jetzt den Garmischer Nahe treten zu wollen, ist eine Marktgemeinde, ist es, glaube ich, schon nochmal dort anders geprägt. Sie haben es ja selber angesprochen, als hier im Großraum München. Und von daher wird es nicht das Modell A geben, das für alles gilt, sondern man wird schauen müssen, was braucht es da vor Ort und was ist hier vonnöten und was geht da auch.
Auch die Zeit spielt natürlich eine Rolle. Also Herr Juppich hat schon die Lokalität angesprochen, aber wir müssen natürlich auch mit der Zeit gehen. Also das heißt ja nicht zu Unrecht, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich glaube, das wollen wir als Glaubensgemeinschaft in keiner Weise. Also wir wollen uns nicht anpassen, wir wollen schon unseren Prinzipien treu bleiben, also unbedingt. Aber ich glaube, wir sind auch sehr, sehr flexibel und offen für Alternativen, sofern sie sich einfach mit unserem Glauben und mit unseren Glaubensüberzeugungen verbinden lassen.
Ich danke Ihnen schon mal für die engagierte Diskussion. Zum Schluss möchte ich Sie jetzt einfach gerne fragen, was Sie an Ihrem Beruf als Religionslehrer besonders mögen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Was kann der Religionsunterricht leisten und wie sieht seine Rolle in der Zukunft aus? Darum geht's bei Einfach leben. Einer, der sich mit Glauben und Religion aus künstlerischer Sicht intensiv auseinandersetzt, ist der Oberammergauer Passionsspielleiter Christian Stückel. Und er hat durchaus alternative Ideen für den Religionsunterricht.
Ich habe das als schon bei uns an der Schule ganz schwierig gefunden, dass wir schon in der ersten Klasse evangelische und katholische getrennt wurden. Also es gibt da im Glauben eine Trennung, die anscheinend nicht überwunden werden kann. Und ich glaube, man muss den Kindern vermitteln, dass wir hier gemeinsam leben, dass es unterschiedliche Religionen gibt. Ganz wichtig ist auch ein Wissen über die anderen Religionen, dass das Kind und der Jugendliche und dass die ja Wissen über die andere Religion haben. Sonst passieren Feindbilder, sonst geht man auf Ausgrenzung, auf Abgrenzung und die müssen wir überwinden. Ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist.
Wohin entwickelt sich der Religionsunterricht? Darüber spreche ich gleich mit zwei Religionslehrern. Eine neue Rolle für den Religionsunterricht, das ist unser Thema heute. Im Gespräch mit den Religionslehrern Alexandra Ogundke und Christoph Joppich haben wir schon eine Vorstellung bekommen davon, was der Religionsunterricht leistet und auch, dass er an gesellschaftlichen Entwicklungen nicht einfach vorbeigehen kann. Aber wird sich vielleicht auch viel grundsätzlicher etwas ändern, so wie Passionsspielleiter Christian Stückel es richtig fände?
Ich glaube, dass wir heute zu einem viel ökumenischeren und viel interreligiöseren Religionsunterricht kommen müssten. Wir müssten eigentlich schauen, dass wir die Kinder nicht mehr trennen in den Schulen, sondern dass wir die Inhalte der Religionen gemeinsam beibringen, dass sie auch ins Gespräch kommen können, dass es keine Abgrenzung voneinander gibt. Weil ich glaube, Glaubensvermittlung ist eigentlich eine Sache, die daheim passieren muss. Aber in der Schule muss quasi wirklich gemeinsam den Kindern beigebracht werden, was ist Religion, wie sind die Unterschiede der Religionen.
Sie haben dann mit dem Christian Stückel, Frau Ogundke, weil Sie aus Oberammergau kommen und sich auch kennen aus der Arbeit im Passionstheater, diese Debatte noch fortgesetzt zum Thema Religionsunterricht. Was halten Sie von seiner Vorstellung?
Also als erstes muss ich betonen, dass ich den Christian Stückel sehr, sehr schätze, weil er einfach auch sehr, sehr aktiv in der Asylpolitik momentan beheimatet ist und auch in Oberammergau da wirklich Welten versetzt. Seine Vorstellung ist ja, dass wirklich alle Kinder ohne Anleitung gemeinsam über Religion sprechen sollten. Ich glaube nur, dass das einfach Grenzen hat. Also ich persönlich glaube, dass das wirklich ab und zu eine ganz, ganz mögliche Option ist und auch eine wertvolle. Allerdings, ich glaube nicht, dass Kinder, wenn sie überhaupt kein Vorbild haben, wirklich so aktiv in das Feld der Religion und der unterschiedlichen Religionen noch eintauchen können, wenn sie eigentlich überhaupt keine Anleitung dazu haben. Und ich glaube vielmehr, dass man Kindern auch so gewisse Richtlinien einfach mit auf den Weg geben soll, sodass sie dann einfach tolerant wirklich über ihren Glauben sprechen können.
Könnten Sie sich sowas vorstellen, so ein offenes Diskursmodell?
Klar, ich kann mir viel vorstellen, das ist nicht das Thema. Ja, finde ich spannend. Die Frage ist aber eine andere. Also wie soll denn der Religionsunterricht der Zukunft aussehen? Und wir haben ja im Laufe unseres Gesprächs schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass der Religionsunterricht in der Bundesrepublik, Gott sei Dank, sage ich, Verfassungsrang hat. Und solange wir uns im staatlichen Kontext von Schule bewegen, sind wir, glaube ich, gut beraten, uns auch an die Spielregeln zu halten. Es bietet einen großen Spielraum und wir werden uns sicher überlegen müssen, wie die Konfessionalität bzw. die konfessionelle Kooperation in der Zukunft aussehen wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein Gewinn für den Religionsunterricht ist, wenn wir uns auf das Eis von Lebenskunde, Ethik, Religionskunde begeben, wie wir das in Berlin und anderen haben. Ich glaube, meine feste Überzeugung, und das kann ich schon nach fast 30 Jahren im Schuldienst sagen, ist, es ist wichtig, auch in religiösen Dingen und in Glaubensinhalten eine eigene Identität herauszubilden. Mhm. Nur wenn ich eine eigene Identität habe, kann ich in den Dialog mit anderen treten.
Das wäre, denke ich, schon auch das, was man aus den Zitaten von Angela Merkel, die wir eingangs gehört haben, raushört. Also nicht dieses Religionskunde, Information über, sondern schon wirklich Identität.
Frau Ogundke hat es ja mehrmals gesagt, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, die sich in der Schule auch abbildet. Das ist eine Wirklichkeit, mit der wir konfrontiert werden. Und meine Erfahrung ist, je pluraler eine Gesellschaft ist, desto wichtiger ist es, einen eigenen Standpunkt zu haben, einen eigenen Bezugspunkt zu haben, sich selbst zu vergewissern, zu wissen, wo stehe ich und wofür stehe ich vor allem, und aus dieser Identität heraus in einen partnerschaftlichen Dialog mit anderen treten zu können. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir in einem gearteten Fach Lebenskunde, Ethik, Religionskunde, in dem ganz viel zur Sprache kommt, so nicht leisten können. Und ich glaube, dass dieses Fach nicht die richtige Antwort ist auf die Herausforderungen, die uns bevorstehen.
Ja, in manchen Bundesländern gibt es den traditionellen Religionsunterricht vielfach nicht mehr. Wir sprechen gleich darüber, wohin die Entwicklung bei uns in Bayern gehen kann.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Wir beleuchten die Rolle des Religionsunterrichts und wie er sich verändert. Zu Gast sind zwei Religionslehrer von der Mittelschule und vom Gymnasium. Religion heißt ja Bindung, also diese eigene individuelle Rückbindung an eine religiöse Vorstellungswelt, die ganz braucht genau. Man. Ist das auch vielleicht schon eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktionieren kann in einer pluralen Gesellschaft, wo es eben auch Krisenzeiten gibt und ganz fremde Identitäten mit ins Spiel kommen?
Also auf der einen Seite hat der Juppich ja schon angesprochen, dass wir einen festen Standpunkt brauchen, um überhaupt tolerant wirken zu können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man nicht vergessen, wir glauben ja an etwas, was uns ergriffen hat. Also schon in der Apostelgeschichte steht ja, wir können nicht schweigen von dem, wovon wir gehört und was wir gesehen haben. Und insofern, dieses Religio meint ja auch, wir haben uns gebunden an diejenigen, die uns das glaubwürdig vermitteln wollen, dass da irgendwas unglaublich Faszinierendes passiert sein muss. Und wenn wir denen vertrauen, dann glaube ich, können wir das nicht losgelöst von unserer Überzeugung vollziehen, sondern dann geht es, glaube ich, über dieses statische Wissen hinaus einfach darauf, dass wir wirklich sagen, wir haben das Vertrauen, dass etwas unglaublich Ereignisreiches passiert sein muss. Und dann können wir dieses, glaube ich, dieses Vertrauen auch einfach vermitteln. Wenn wir jetzt nur statisch von Wissen sprechen, dann hat der Religionsunterricht, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz entscheidende Spitze verfehlt.
Es gibt auch Konzepte, die diskutiert werden. Davon haben Sie mir auch vorher schon berichtet. Also diesen Unterricht trotzdem pluraler zu gestalten, sprich dieses eng konfessionsgebundene stärker aufzulösen. Was gibt es da für Modelle? Gibt es da Erfahrungen?
Ja, es gibt Modellversuche in Baden-Württemberg, in Münster, im Kreis Lippe, glaube ich, war das, in anderen Bundesländern, die schon viel mehr diesem organisatorischen Druck eine Antwort geben mussten und die Konfessionalität aufzuheben. Da gibt es Modelle von Teamteaching, also wo evangelische und katholische Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam unterrichten oder im Wechsel, dass man gemeinsam Modelle entwickelt, sich dann aber eben auch wieder aufspaltet in Bereiche, die eben ganz eigen für die jeweilige Konfession sind. Ich glaube, dass es da sehr darauf ankommen wird, so haben es die deutschen Bischöfe auch abgesteckt in ihrem Papier, dass man vor Ort schauen muss, was ist möglich. Das ist auch sehr stark personenabhängig. Ich bin ganz froh darum, dass es da jetzt nicht so starre Vorgaben gibt, sondern sehr deutlich signalisiert wurde, man muss vor Ort in den Schulen schauen, was möglich ist. Aber zumindest denken wir mal in die richtige Richtung. Das glaube ich schon. Konfessionalität ja, aber ökumenische Kooperation.
Mhm. Heißt es auch, dass man in Bayern aufgrund einfach der Zahlen der Konfessionszugehörigkeit im Grunde davon ausgehen kann, dass es im Wesentlichen doch bei dem bleibt, wie wir es kennen?
Ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es eine Lösung für alles geben wird. Ich glaube schon, dass es große Unterschiede gibt in der Regionalität. Also ich glaube, im ländlichen Bereich, ohne jetzt den Garmischer nahe treten zu wollen, ist eine Marktgemeinde, ist es, glaube ich, schon nochmal dort anders geprägt. Sie haben es ja selber angesprochen, als hier im Großraum München. Und von daher wird es nicht das Modell A geben, das für alles gilt, sondern man wird schauen müssen, was braucht es da vor Ort und was ist hier vonnöten und was geht da auch.
Auch die Zeit spielt natürlich eine Rolle. Also Herr Juppich hat schon die Lokalität angesprochen, aber wir müssen natürlich auch mit der Zeit gehen. Also das heißt ja nicht zu Unrecht, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich glaube, das wollen wir als Glaubensgemeinschaft in keiner Weise. Also wir wollen uns nicht anpassen, wir wollen schon unseren Prinzipien treu bleiben, also unbedingt. Aber ich glaube, wir sind auch sehr, sehr flexibel und offen für Alternativen, sofern sie sich einfach mit unserem Glauben und mit unseren Glaubensüberzeugungen verbinden lassen.
Ich danke Ihnen schon mal für die engagierte Diskussion. Zum Schluss möchte ich Sie jetzt einfach gerne fragen, was Sie an Ihrem Beruf als Religionslehrer besonders mögen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Haffner.
Unterschätzt oder überfrachtet? Was kann der Religionsunterricht leisten? Wohin entwickelt er sich? Das haben wir diskutiert mit Religionslehrern, die sich im Unterricht zwischen Glaubensbasics und Gesellschaftsdebatte bewegen. Sie haben uns klargemacht, dass Religionslehrer keineswegs irgendwelche Sonderlinge im Schulbetrieb sind. Zum Schluss die Frage an meine Gäste, was lieben Sie daran, Religionslehrer zu sein?
Als Lehrer würde man eigentlich immer antworten, die Ferien, aber es geht.
Dürfen Sie gerne tun. Nein, jeder hat dafür Verständnis. Genau,
nicht unbedingt, aber was ich sehr, sehr liebe an meinem Beruf ist tatsächlich die permanente Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen um ganz existenzielle Fragen, weil ich merke, dass mich das selber auch immer wieder weitergebracht hat in meinem Leben, durch die Anfragen der Kinder und Jugendlichen, mich auch selber immer wieder zu hinterfragen, nichts als gegeben hinzunehmen, auch selber immer in Bewegung zu bleiben, und es hält auch jung.
Sicher anders als bei einem Schreibtischjob.
Ich sehe das genauso. Diese Dialogfähigkeit, die ist, glaube ich, eine unglaubliche Bereicherung unseres Berufs, dass wir mit Kindern einfach über bestimmte Themen ins Gespräch kommen dürfen und da halt einfach interagieren dürfen, und dass es da keine klare, eindeutige, exakte Lösung gibt und niemals irgendwie statisch auf der Stelle stehen bleiben muss.
Das hat auch diese Diskussion und dieses Gespräch gezeigt. Da war auch nichts statisch. Ich danke Ihnen nochmal, Frau Ugundke. Sie unterrichtet am Werdenfels-Gymnasium in Garmisch Religion und Deutsch und ist außerdem im Verband der katholischen Religionslehrer an Gymnasien aktiv. Und vielen Dank auch an Sie, Herr Joppich, von einer Münchner Mittelschule. Vielen Dank fürs Dasein.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und wenn Sie, liebe Hörer, die Sendung am Stück nochmal hören wollen oder auch gern weiterempfehlen, dann gehen Sie im Internet auf mk-online/einfachleben. Dort finden Sie einen Mitschnitt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich Gabi Haffner.